Muss mich ja kurz sortieren. Wow. Wie viele Leute hier sind heute. Das ist super. Okay, bevor ich anfange, möchte ich gerne beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Jesus Christus, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist, dreieiniger Gott. Du bist ein Gott voller Gnade und Liebe, voller Barmherzigkeit. Und das durften wir eben in der Anbetung und Lobpreis erleben, Herr. Du bist hier. Herr, und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest. Für dein Wirken, für dein Reden. Und dass du jedem Einzelnen begegnest, der hier ist, der sich neu auf dich ausrichten möchte, der schon länger mit dir geht, so neu ergreifst in seinem Herzen. So diejenigen, die auf der Suche sind, dass sie dich finden. Denn du bist der König, so wie wir gerade gesungen haben. Du bist der König. Du bist so erstaunlich. Wir sind so ergriffen von dir, Herr, von deiner Liebe und von deiner Gegenwart. Herr, wir möchten jetzt auch zur Ruhe kommen. Ich möchte jetzt jede Sorge, jede Angst, jede Befürchtung, auch manches Herz, was sagt, was suche ich hier überhaupt, in deine Hände geben. Herr, und komm du mit deiner Liebe, deiner Agape-Liebe. Und diese Agape-Liebe vertreibt jede Furcht. Dass wir alle erkennen, dass du da bist, dass du wahrhaftig bist, dass du gegenwärtig bist, dass du der Gott bist, den wir wirklich anbeten und niemand sonst. Danke, Herr. Danke, dass wir zur Ruhe kommen können bei dir. Es stimmt, es ist ein heiliger Ort hier, ein heiliger Moment. Wir wollen unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere Augen auf dich richten. Denn du bist unser König und wir beugen uns vor dir. Wir beten dich an. Danke, Jesus. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott ist so erstaunlich. Eigentlich bräuchte ich hier nicht stehen und predigen, weil wir das, was wir heute gesungen haben, eigentlich schon das Evangelium ist. Gott ist nicht nur groß, Gott ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend, sondern er ist ganz nah zu uns gekommen. Heute ist der 4. Advent und wir gedenken daran, dass Gott Mensch geworden ist für uns, um nicht nur für uns zu sterben und uns zu retten, neu in seine Gegenwart zu führen, neu in seine Nähe zu führen. Aber Gott ist viel mehr als das. Gott ist Liebe. Gott ist Gnade. Gott ist barmherzig. Gott ist ganz anders, als wir uns vorstellen. Auch für die, die schon länger mit dem Herrn gehen, also mir geht es so, ich bin schon ziemlich lange unterwegs mit dem Herrn und ich erlebe immer wieder, Gott, du bist so anders. Und ich habe vielleicht einen Bruchteil davon erkannt, wie du wirklich bist. Du bist ein liebender Vater, ein gnädiger Gott. Du bist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Amen. Und das war ja der Eingangsvers heute, der mich auch heute Morgen sehr, sehr berührt hat und auch mein Plan, mein Konzept so ein bisschen durcheinander bringt, aber ist auch egal. Gott ist einfach gut. Amen. Oh ja, das ist ein bisschen dunkel hier. Kann man hier noch ein bisschen mehr Licht machen oder geht das nicht? Sonst muss ich mit meiner Bibel-App arbeiten. Ja, Da heißt es, und das ist eigentlich der Vers aller Verse, finde ich. In Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Amen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Gott sagt hier, es gibt einen Weg zu mir. Gott, der Vater, sagt zu dir und zu mir, es gibt nur einen Weg, zu Gott zu kommen, nämlich durch ihn selber, durch seinen Sohn. Das ewige Wort Gottes wird Mensch für uns, damit er uns Gott, den Vater, offenbart. Ganz am Anfang des Johannesevangeliums stehen folgende Worte. Johannes Vers 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines eingeboren vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Der Gott im Alten Testament ist Liebe. Dabei wissen alle, wenn wir das Alte Testament lesen, mir geht es so, ich lese im Moment darin, wow, da geschehen wirklich grausame Dinge. Und ich dachte, Gott, warum? Weil die Sünde eben den Mensch von Gott trennt. Weil Sünde Tod gebiert. Und das ist niemals Gottes Absicht gewesen, dass wir sterben. Dass wir getrennt von ihm sind. Sondern er möchte, dass wir vereint mit ihm sind. Amen. Er möchte, dass wir ganz nah an seinem Herzen sind. Sein Herzschlag spüren, sein Herz erkennen, wie es wirklich ist. Und ich habe das Thema heute so benannt. Das Herz des Vaters schlägt für dich. Schlägt auch für mich. Nochmal. Das Herz des Vaters, unseres himmlischen Vaters, schlägt für dich. Und weil es dieses Herz schon immer für dich und mich geschlagen hat, hat er sich selbst zu uns geschickt und ist Mensch geworden, um uns den Weg frei zu machen, zum himmlischen Vater zu kommen. Um den Weg frei zu machen, sein Herz zu erkennen. Amen. Ein Mose wollte unbedingt die Herrlichkeit Gottes sehen. Er war überwältigt davon, wie Gott sich manifestiert, sich zeigt. Er kommt, um sein Volk zu retten. Und Mose wollte das nicht. Aber als er ihn erkannt hat, in seiner Liebe und seiner Größe, wollte er noch mehr erfahren. Wer bist du, Gott? Zeig mich dir. Oder ich möchte dich sehen. Ja? 2. Mose 33, Vers 18. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Weiter in 2. Mose 34, Vers 5. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter Heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Gott ist zuallererst Gnade. Gott ist Liebe. Gott ist barmherzig. Amen. Und was heißt eigentlich Herrlichkeit? Wir haben so unsere Begrifflichkeit, was Herrlichkeit bedeuten könnte. Das hat mit seinem Wesen zu tun, das hat mit seiner Größe zu tun. Es hat damit zu tun, dass er so ganz anders ist, als wir es uns vorstellen können. Gott ist so weit weg und trotzdem so nah. Gott ist Gnade, Gott ist auch Richter. Ja, aber zuallererst ist er Gnade. Amen. Und Herrlichkeit im ursprünglichen Sinn hat was mit Lichtstrahl zu tun. Mit etwas, was in der Dunkelheit hineinstrahlt und Gottes Größe in seiner Gnade, in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit offenbart. Man könnte davor Angst haben. Und die Israeliten hatten auch Angst davor. Haben Mose vorgeschickt, geh du, sprich du mit Gott. Und Mose ist zu Gott gegangen und hat seine Herrlichkeit gesehen. So, dass er gestrahlt hat, zurückgekehrt ist. Er hat so gestrahlt, dass die Menschen Angst davor hatten. Haben wir Angst vor Gott? Nein, weil Gott durch Jesus Christus uns seine Liebe erwiesen hat, weil er ans Kreuz gegangen ist für uns, um keine Angst mehr zu brauchen, in seine Gegenwart zu kommen, seine Liebe zu empfangen. Amen. Wer hat das geschmeckt? Amen. Die meisten. Wer du das noch nicht geschmeckt hast, heute ist der Tag, dass Gott an deinem Herzen anklopft. Sagt, ich liebe dich. Mein Herz schlägt für dich. Also Mose wollte beständig in dieser Gegenwart bleiben. Ein David, der das auch begriffen hatte, König David, wollte die Gegenwart Gottes bei sich haben und hat alles dafür getan, um die Bundeslade, ein Zeichen für die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes, ganz nahe bei sich zu haben. Und wo er nur konnte, ist er zu Gott gekommen und hat ihn angebetet, hat seinen Rat gesucht, wollte erkennen, wie er ist. Wollen wir das? Wollen wir erkennen, wie der Vater wirklich ist? Amen. Wer möchte das? Amen. Ich glaube, jeder von uns hat das ein Stück weit erlebt. Und ich erlebe das im Moment sehr stark. Und dieses Thema bewegt mich schon lang, aber im Moment sehr, sehr stark, weil ich gerade in so einer Beziehung mit Gott lebe. Das sieht quasi so aus, dass ich jeden Tag mit Gott mich in Verbindung setze. Ich sondere Zeit aus und komme hierhin in die Gemeinde. Wir haben hier einen Gebetsraum und rede mit Gott. Und ich erlebe, wie Gott mich verändert. Ich schaue ihn an. Ich schaue in sein Wort. Und Gott verändert mich. Gott verändert mich in seiner Liebe. Er zeigt mir, wie wertvoll ich für ihn bin. Er zeigt mir quasi sein Herz. Das ist so, wie als ob von mir der Vorhang ist und ich den Vorhang so ein bisschen wegmache und ich sehe ein Stück weit die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte natürlich den Vorhang ganz wegschieben, aber ich glaube, ich würde das nicht aushalten. So groß ist seine Liebe. Immer so ein Stück weit. Ich möchte ihn Stück für Stück kennenlernen, wie er wirklich ist. Amen. Möchtest du das auch? Dann brauchst du eine Beziehung mit Gott. Punkt 1. Punkt 2. Die Beziehung muss aufrechterhalten werden. Es gibt so viele Ablenkungen in dieser Welt, dass wir immer wieder dieses Treffen mit Gott verpassen. Ja? Und so zwischen Angel und Tür, Gott segne mich, heute Tag fängt an, ich muss arbeiten und denk bitte an meine Familie, denk an meine Freunde, denk an die Gemeinde, denk an die Leiter der Gemeinde, unser Pastor und so weiter. Und somit ist das Gebet abgeschlossen. Ja? Bin ich alleine, der so macht? Wer kennt das? Wer kennt das? Sogar Ewald, ich kenne das ein Stück weit, super. Ja. Und Gott möchte mehr. Das ist das, was ich verspüre. Gott möchte unser Herz. Gott möchte eine Herzensbeziehung mit uns haben. Wie ein Mose es gesucht hat. Wie die Jünger das ein Stück weit erlebt haben. Ne? Als sie auf dem Berg der Verklärung waren. Kennt ihr die Geschichte? Wo plötzlich da Mose und Elia auftauchen und Jesus mit ihnen bespricht, wie es weitergeht und die Jünger, die zwischenzeitlich eingeschlafen sind, aufwachen und sehen diese Herrlichkeit, diesen Lichtglanz. Gegenwart, starke Gegenwart Gottes. Und natürlich, ich glaube, mir wäre es genau gegangen, ich will hier Hütten bauen, ich will hier bleiben, ich will in deiner Gegenwart bleiben. Und die Stimme vom Himmel kommt, das ist mein Sohn, auf die ihn hört. Hört auf ihn, er zeigt euch den Weg. Und Jesus ist gekommen, nicht nur um uns zu retten, sondern um uns die Liebe des Vaters zu offenbaren. Wenn er Liebe ist, denkt ihr nicht, wir brauchen diese Liebe auch? Wenn er uns nach seinem Bilde geschaffen hat, wie sehr sehnt sich jeder von uns nach dieser Liebe? Eine befreiende Liebe, die von Sorge und Angst befreit, die von Unglauben, von Depression befreit. Und Gott sagt, mein Herz schlägt für dich. Jesus zeigt uns also den Vater. Und wie manifestiert sich denn die Liebe des Vaters? Was bewirkt sie in uns, wenn man ihr glaubt? Und wie bleibe ich in dieser Liebe, die mich mehr in sein Bild verwandelt? Mehr und mehr. Da gibt es Methoden und Prinzipien, wie Jesus gearbeitet hat. Einmal hat er es mit Wundern getan. Leute wurden geheilt durch verschiedene Krankheiten. Leute wurden befreit, auch vor dem Feind, vor dem Satan, vor Dämonen. Aber Jesus hat auch geredet in Gleichnissen. Da gibt es ein besonderes Gleichnis, was mir da eingefallen ist, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Kennt ihr das? Oder von dem liebenden Vater. Und darüber möchte ich kurz sprechen. Und einfach mal diese Geschichte vorlesen. Lukas 15, Vers 11. Vielleicht können wir das auf die Leinwand. Genau. Also Jesus spricht über die Liebe des Vaters. Jesus spricht darüber, was eigentlich wichtig ist in dieser Welt, jetzt im Kontext, im Zusammenhang. Und er spricht, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und er teilte ihnen die Habe. Das heißt, unter diesen zwei Söhnen. Und nach nicht vielen Tagen brachte der Jüngere alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einem der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber von noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Sklaven herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir gewesen. Alles, was mein ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. In dieser Geschichte sehen wir, dass ein Vater zwei Söhne hatte. Und das ist im Grunde das, was ein Stück weit auch die Gemeinde ausmacht. Viele sind von frühes Kindesbein an schon gläubig. Ja? Andere waren es vielleicht und haben Gott den Rücken gekehrt, weil sie ihn nicht verstanden haben. Und man könnte diese Geschichte auch so betrachten. Und der Vater in diesem Gleichnis stellt Gott dar, unseren himmlischen Vater, der hier kein Wort verschwendet und lässt den Sohn ziehen. Der Sohn hat in dem Vatershaus gelebt und er kennt im Grunde ein Stück weit den Vater. Aber sein eigenes Leben will er selber führen, will sich nicht bestimmen lassen, was der Vater sagt. Und wir sehen in dieser Geschichte, dass der Sohn dann sein Erbteil haben möchte. Und dieses Erbteil des Vaters ist so ganz anders, als wir das uns vorstellen. Der himmlische Vater ist da mit seinem Leben. Der ist da mit seiner Versorgung, mit seiner Liebe. Der ist da, um uns das zu geben, was wir eigentlich zum wahren Leben brauchen. Nun ist diese Welt eine gefallene Welt. Und diese Welt zieht weil wir sündige Naturen sind. Ja? Und dieser Sohn sagt, nee, ich möchte alles mal ausprobieren, ob das so, ich will einen anderen Weg gehen. Also nimmt er sein Erbe mit und verprasst das. So ungefähr, ich bin Christ, ich gehöre dem Vater und jetzt möchte ich das mal beiseite legen und ich will mal meinen eigenen Weg gehen. Ja? Und merkt, dass er irgendwann mal scheitert und merkt, er hat einen großen Fehler getan und möchte gerne ein Stück weit wiederhergestellt werden. Der Junge kehrt in sich, tut Buße mit der Haltung, ich komme jetzt zu meinem Vater, aber ich will gar nicht mehr Sohn heißen, Hauptsache ich bin in seiner Nähe und ich werde wieder ein Stück weit wiederhergestellt. Ich brauche seine Versorgung. Ich brauche sein Leben. Denn ich verhungere hier und ich sterbe. Was ist die Haltung des Vaters in dieser Geschichte? Ich kann mir gut vorstellen, dass er gewartet hat. Dass er gebetet hat. Dass er Vergebung schon im Herzen hatte. Dass er den Jungen losgelassen hat. Dass er gehofft hat. Und dann kommt der Sohn wieder. Und bevor der Sohn in das elterliche Haus wieder zurückkehrt, der Vater sieht ihn und rennt ihm entgegen und scheut sich nicht und schert sich nicht darüber, was die anderen so sagen. Weil in der damaligen Kultur war es so, dass wenn der Sohn dem Vater Unehre gemacht hat, da muss er bestraft werden. Ja? Man darf den Vater nicht verunehren. So weiter. Aber der Vater rennt zu ihm hin, geht wahrscheinlich auch durch die Stadttore hinaus und alle gucken, was passiert hier und umarmt den Sohn. Ihm war es egal, was die anderen über ihn sagen. Der Sohn tut Buße, der Sohn wird wiederhergestellt, es wird gefeiert, wird ein großes Fest gemacht. Ja? Und der Himmel freut sich. Jetzt ist aber die andere Seite der Medaille, der ältere Sohn. Er sagt, er behauptet, er hätte nie ein Gebot hätte dann kein Gebot gefehlt, sondern wäre Gott immer gehorsam gewesen, hätte für ihn gearbeitet und hätte dies und jenes gemacht. Und er dürfte sich nie freuen, nie ein Fest feiern, nie ein Kalb schlachten und mit seinen Freunden feiern. Dabei, wenn wir am Anfang der Geschichte hinkommen, dann lesen wir, dass er das Erbteil an beiden ausgeteilt hatte. An beiden. Das heißt, der Sohn hatte genau das Gleiche. Aber er hat sich dafür entschieden, eine kritische Haltung einzunehmen. Und Kritik ist Sünde. Kritik ist, dass man die Gebote übertretet. Ja? Und wie ist die Haltung des Vaters? Er sagt nicht, Sohn, jetzt reicht's mir aber. Ich ertrag dich nicht mehr mit deiner Haltung. Dein Bruder war verloren, jetzt ist er wieder da und er ist wieder hergestellt. Er ist gerettet. Er war tot, jetzt ist er lebendig. Was hast du da für eine Haltung? Nein, der Vater sagt nicht so in diesem Gleichnis, sondern hey, er ist wieder da, er ist wieder zum Leben zurückgekehrt. Sollten wir uns doch nicht freuen deswegen? Ja, dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn hat alles verprasst. Sogar bei den Huren war er. Der macht dir keine Ehre. Und trotzdem nimmst du ihn wieder an? Das verstehe ich nicht. Vers 31, er aber sprach zu dem Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren ist gefunden worden. Das ist das Herz des Vaters. Amen.
Amen.
Was bedeutet das für uns? Wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir seine Kinder sind, ja, dann bedeutet das auch, dass wir so sein sollten wie unser Papa. Ihm immer ähnlicher werden. Dass wir anfangen, unseren Bruder zu lieben. Amen. Manchmal ist es so schwierig. Gott schaut nicht auf die Fehler, sondern Gott schaut auf das Herz. Und wie ist unser Herz dabei? Sind wir bereit, in Gottes Herz hineinzukommen? Wenn Gottes Herz ist offen für jeden. Und er offenbart sich in seiner Liebe, offenbart sich in seiner Größe. Die Größe ist in seiner Gnade und Demut. Bevor er überhaupt Wahrheit ist, ist er Gnade. Und wenn man so in seine Gegenwart kommt und merkt, dass Gott mich wirklich liebt, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern, mit all dem, ja, was mich im Grunde genommen von Gott entfernt, dann öffnet sich mein Herz und sagt, Herr, ich habe es eigentlich nicht verdient, zu dir zu kommen. Ich habe es nicht verdient, von dir geliebt zu werden. Ich habe es nicht verdient, dein Kind zu sein. Aber du bist so groß. Du bist unfassbar groß. Du bist so erstaunlich. Und das, dann kommt die Herrlichkeit Gottes in mein Herz hinein. Und dann kann ich auch Dinge loslassen. Dann kann ich sehen, ob vielleicht in mir eine kritische Haltung ist. Ob in mir vielleicht Ablehnung ist. Ob in mir vielleicht durch die Verwundung, die ich erlitten habe in der Vergangenheit, entweder Gott anklage oder meinen Mitmenschen. 1. Johannes 4, Vers 21. Was bewirkt in uns diese Liebe, wenn man ihr glaubt? Ja? Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Oder? Und dieses Gebot haben wir, na, das ist das Richtige, genau. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und das ist nicht ein Darf, sondern das ist mehr ein Muss. Wenn ich in Gottes Nähe kommen will, dann darf ich auch das Gott abgeben. Gott ist also nicht gekommen in diese Welt, um zu richten, sondern zu retten. Gott ist auch in meinem Leben da, um mich zu retten vor diesen Sachen, vor dieser Haltung, die eben Gott nicht Freude macht. Aber woher? Es gibt ja einen Grund, warum wir solche Haltung haben. Oft ist es so, dass unser Vaterbild irgendwo zerstört wurde. Wir haben es nie gelernt, zu erkennen, wie Gott wirklich ist, weil wir unsere Vorbilder hatten und haben. Das ist meistens unsere Eltern, unsere Väter in besonderer Weise. Wir haben uns Dinge abgeschaut. Wir haben ihre Haltung abgeschaut und gemeint, ja, das ist okay. Ne? Hat jemand geschlagen, dann schlage ich zurück. Bin ich abgelehnt worden, dann lehne ich auch ab. Bin ich verlassen worden, dann werde ich auch andere verlassen. Und das projizieren wir auf unseren himmlischen Vater. Und wir meinen, so ist Gott. Ich habe früher sehr, sehr gelitten darüber, dass ich abgelehnt wurde. Und heute noch habe ich hin und wieder das Gefühl, ich werde abgelehnt. Ich habe erlebt, wie zu Hause Gewalt an der Tagesordnung war. Ich habe erlebt, dass meine Eltern sich geschlagen haben. Ich habe erlebt, wie diese Art von Beziehung mich fertig gemacht hat. Und als meine Eltern sich getrennt haben, war das für mich die größte und die schlimmste Sache, die ich je erlebt hatte. So bin ich depressiv geworden. Und zu der Zeit war ich auf der Suche nach Gott. Ich habe Gott ein Stück weit erlebt. Aber ich bin immer mehr und tiefer gefallen. So weit, dass ich echt manisch depressiv geworden bin. Dass ich Wahrheit von Lüge nicht mehr unterscheiden konnte. Ich war so fertig, dass ich die Liebe, diese Lehre an Liebe woanders gesucht habe. Fernsehsucht. Sexuelle Unmoral und alles Mögliche, was es so gibt. Gott sei Dank hat Gott mich davor bewahrt, Drogen zu nehmen. Ich weiß nicht warum. Hat mich bewahrt, alkoholsüchtig zu werden. Ich weiß nicht warum. Hat mich bewahrt, mich das Leben zu nehmen. Und diese Gedanken kamen immer wieder. Und dann sind noch Jahrzehnte vergangen und mal wurde es besser, mal war es schlechter. Dann habe ich geheiratet, Kinder bekommen. Es wurde immer schlimmer und dann ist die erste Ehe kaputt gegangen. Ja. Was dann passiert ist, kann ich nicht erklären. Ich habe vorgekämpft, Gott, wenn du das nicht in Ordnung bringst, das war mein Bild, Gott, der schafft alles, ne? Der macht doch alles. Der ist fähig, alle Dinge wiederherzustellen. Aber an einem Punkt bin ich gescheitert, nämlich ich habe nicht geglaubt, dass Gott mich wiederherstellt. Ich habe geglaubt, dass Gott äußere Dinge wiederherstellt. Aber mich herstellen, das glaube ich nicht. Und das war der Kampf. Bevor diese Geschichte passiert ist mit der Trennung, sind bei mir Stühle und Tische durch die Gegend geflogen. Ja, so aggressiv bin ich geworden. Ich habe mit Gott gekämpft. Und im Grunde habe ich verloren. Dann ist die Geschichte dann passiert. Was meint ihr, was in mir passiert ist? Das ist was unglaublich, wofür ich Gott bis in alle Ewigkeit dankbar bin. Alles war weg. Frau war weg, Kinder waren weg. Ein Brief lag da und ich wusste, das ist jetzt das Ende. So geht es nicht mehr weiter, stand da. Und ich gucke mal, ne, ob sich das verbessert oder nicht. Aber ich wusste, das ist jetzt vorbei. So, in dem Moment sage ich, okay, Jesus, jetzt bin ich hier, ich kapituliere, ich kann nicht mehr. Und Gott hat diesen Satz aufgegriffen und ein Prozess der Wiederherstellung ist in Gang gekommen. Der bis heute andauert, der noch nicht zu Ende ist, aber geht weiter. Und ich habe in dieser Zeit festgestellt, dass nur durch seine Gnade und Barmherzigkeit, nur durch seine unfassbare große Liebe mehr und mehr Veränderung erlebe. Und ich erlebe zurzeit, dass Gott wirklich ein Gott, der für mich so nahbar geworden ist, dass vieles von alleine sich löst. Auch diese Gedanken, ja, ich bin jetzt verletzt, ich muss zurückschlagen. Nein, brauchst du nicht. Du bist mein Kind. Liebe, so wie ich liebe. Ja, Kritik, so, nein, das brauchst du nicht. Guck, ich kritisiere ja auch nicht. Danke, Herr, ich mache das auch nicht. Und die Bibel sagt, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass es einen Gott gibt. Amen. Und Gott hat sich durch Jesus offenbart. Amen. Und da wollen wir hinkommen. Und ich erlebe, dass diese Liebe mich wirklich so frei macht. Frei von Furcht, von menschlicher Furcht, mehr und mehr. Ich sage nicht, ich habe keine mehr. Das wäre gelogen. Jeder von uns hat irgendwo Menschenfurcht. Aber mit Gottes Hilfe, mit seiner Kraft, mit seinem Heiligen Geist, der uns ja geschenkt worden ist, ohne ihn könnten wir das nicht. Diese Agape-Liebe ist Beziehung ohne Angst. Nochmal. Diese Agape-Liebe ist Beziehung ohne Angst. Ich kann mich so, wie ich bin, meinem himmlischen Vater nähern und er nimmt mich an. Gott lehnt mich nicht ab. Durch das Werk auf Golgatha ist dieser Weg freigemacht worden. Weil sie gehorcht gerne aus Liebe zu Gott. Ich gehorche im Moment sehr gerne. Wirklich. Das war nicht immer so. Im Moment ist, ich sage nicht, dass es nochmal wiederkommt. Ja? Aber im Moment gehorche ich gerne. Weil es tut mir so gut. Und diese Liebe vertraut bedingungslos. Da bin ich noch an der Arbeit. Ob ich Gott bedingungslos vertraue, hängt immer davon ab, was ich gerade erlebe. Und welche Erinnerungen hochkommen aus der Vergangenheit. Ne? Aber er vertraut mir bedingungslos. Und diese Liebe verändert mich. Diese Liebe verändert uns. Und ich habe einfach begriffen, dass Gehorsam, was ich eigentlich kann sagen, immer versucht habe, Gott wirklich in allem gehorsam zu sein. Nicht immer hat es so geklappt. Aber ich habe verstanden, dass Gehorsam ohne Liebe erfüllt mich mit Angst und Druck. Aber wenn ich seine Liebe erkannt habe, macht mich frei davon, von Druck und Angst. Und Gott möchte von mir, das habe ich erstmal für mich angenommen, aber ich glaube es für uns alle, dass wir Liebe üben. Nicht nur mit Gott, dieser Gegenwart, sondern auch einander. Dass wir echte Freunde werden. Das will Gott. Gott ist eins. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn die nicht eins wären, dann brauchen wir das nicht tun. Da würde die Welt auseinanderfallen. Und wenn wir mit Gott eins sind, dann möchte er auch gerne, dann möchte er, dass wir eins werden. Miteinander. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Liebe üben ist ein lebenslanger Prozess. Das ist nicht nur Liebe, sondern auch Annahme Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung. Bedeutet dann letztendlich, dass wir, so wie Paulus es ausgesprochen hat, in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Wer will das? Ich möchte das. Es sind nur ein paar Hände, die hochkommen. Wer möchte frei sein? Amen. Frei sein von Sünde, frei sein von Angst, frei sein von Ablehnung. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr abgelehnt werde, aber in mir, ich möchte keinen mehr ablehnen. So, an diesem. Okay. Ich mache jetzt langsam Schluss. Also ich komme jetzt zum Punkt. Den Vater durch Jesus betrachten ist wie in sein Licht schauen, wie in seine Herrlichkeit schauen. Wir haben gesagt, dass Herrlichkeit eigentlich was mit Licht zu tun hat. Ja, Mose leuchtete, weil er beständige Gemeinschaft mit Gott hatte. Ich möchte auch so leuchten. Und nochmal, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass es einen Gott gibt. Erster Johannes 4, Vers 1 sagt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Welche Antwort gibst du? Welche Antwort gebe ich? Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, auch mich von mir selber zu retten. Von meinen falschen Denken, von meinen falschen Haltungen, von denen, die ihn nicht repräsentieren, die ihn nicht erfreuen. Gott möchte, dass wir nicht nur in seiner Gemeinschaft sind und darin leben, sondern durch uns andere Menschen segnen. Amen. Das will er. Und ich sage euch, wenn ihr diesen Experiment oder dieses Experiment machen wollt, also Gott hat mir gesagt, komm eine Woche, leg mal alles nieder, komm in die Gemeinde, wir machen mal ein bisschen, ne? Wir chillen miteinander. Und aus dieser Woche sind mittlerweile ein paar Monate geworden. Und ich sage euch, ich mache das jetzt jeden Morgen. Ne? Ewald ist mein Zeuge. Wir treffen uns öfter hier und es tut mir so gut. Das stärkt mein Selbstwertgefühl und ich werde immer mutiger und kräftiger durch seinen Geist. Und Gott gebraucht mich. Amen. Welche Antwort gibst du? Willst du Gottes Herz erleben, dann komm zu ihm. Sei ihm nahe. Er wird dich gesund lieben. Er wird dir Dinge zeigen, die du vorher noch nicht mal drüber nachgedacht hast. Amen. Ja, und für diejenigen, die vielleicht so an der Schwelle sind, ja, jetzt habe ich viel von Jesus gehört, aber ich weiß noch nicht, kann sein, kann nicht sein. Wenn du diesen Druck verspürst, ja, eigentlich müsste ich jetzt zu Jesus kommen, dann kannst du das heute tun. Du kannst nach vorne kommen, es werden einige von Ewald, Kerstin, so, die können für dich beten, die können dir helfen, Gott, sprich Jesus, anzunehmen. Und somit ein Kind Gottes zu werden. Amen. Wollen wir aufstehen? Ich möchte kurz noch für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist zu uns.